Okay, da kann ich ja eigentlich anfangen. Hallo und willkommen zu dem Vortrag bzw. Workshop zur Verschlüsselung im Allgemeinen und im Speziellen über die verschlüsselte Kommunikation durch E-Mails. Gleichzeitig soll es auch um sogenannte Nachrichtensignatur gehen. Das hängt mit den Techniken mit zusammen, das ist da mit drin. Da geht es darum, herauszufinden, ob Nachrichten auf ihrem Weg durch dieses ominöse Internet verändert wurden und ob der Absender wirklich ist, für wen sich da ausgegeben wird. Also durch ein Thema, was regelmäßig auf solchen Veranstaltungen wie den Datenspuren auftaucht. So gab es hier in den letzten Jahren, beispielsweise 2004, 2007 und 2008, auch schon ähnliche Workshops. Auch 2007 gab es einen interessanten Vortrag von Reinhard Wobst über die Einordnung von Verschlüsselung in Sicherheitskonzepte allgemein. Und der betonte da auch, dass die Verschlüsselungstechniken, die Algorithmen, die verwendet wird, die Software, eigentlich nicht mehr das Problem sind. Wie immer ist es der Mensch, der halt damit umgehen muss und kann. Außerdem gibt es in den letzten Jahren eine begrüßenswerte Entwicklung, dass auf den mobilen Telefonen und mobilen Betriebssystemen zunehmend Software, E-Mail-Software zur Verfügung steht, die Verschlüsselung unterstützt. Das fängt erst an, aber es ist schön, dass sich da was tut und darauf will ich auch kurz eingehen. Das ist abgeschnitten, aber was soll's? Was will ich also eigentlich erzählen in den nächsten Dreiviertelstunde? Worum soll es gehen? Warum macht man das Ganze überhaupt? Warum wurde im Allgemeinen verschlüsselt? Warum wird auch heute noch verschlüsselt? Was könnten Gründe sein? Macht man das nur, wenn man was zu verbergen hat? Ist es heute technisch überhaupt noch notwendig? Reden vielleicht nicht sowieso schon alle Dinge im Internet, alle Computer verschlüsselt miteinander? Außerdem möchte ich ganz kurz auch auf den hiesigen Gesellschaftsaspekt vom Briefgeheimnis eingehen. Und was das damit zu tun hat, gilt denn das für E-Mails? Danach möchte ich auf ein paar grundlegende Verschlüsselungskonzepte eingehen. Wer sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat, wird nachvollziehen können, dass das Hauptaugenmerk da die sogenannte asymmetrische Verschlüsselung ist. Danach soll es um die Software gehen, die das tatsächlich umsetzt, um diese typische Software GNU-PG. Das soll eine Art Semi-Praxis-Teil sein. Wer will, kann versuchen, das danach zu vollziehen am Computer. Wenn man das will, wäre es sinnvoll, wenn man die Software, die ich da kurz vorstelle, hat. Das heißt, es ist einerseits Thunderbird, ein oft bemühtes Beispiel, eine Beispiel-E-Mail-Anwendung in diesem Kontext, und GNU-PG, was eben dann die eigentliche Verschlüsselungsarbeit macht, die gibt es eben auf, je nach Betriebssystem, der entsprechenden Seite. Und das heißt, wenn man da mitmachen wollte, wäre es sinnvoll, die Software einfach schon auf Rechner zu haben. Sollte am Ende noch Zeit bleiben, werde ich kurz was zu OTR, off the record, erzählen. Das ist, da geht es um verschlüsseltes Instant Messaging, also verschlüsselter Chat, Jabber, ICQ, MSN. Ähnliches lässt sich mit diesem OTR recht einfach und sicher gestalten. Aber wie gesagt, mal sehen, ob noch Zeit am Ende bleibt. Also, warum das Ganze überhaupt verschlüsselt wird, ja schon eine ganze Weile. Na gut, das kann man noch lesen, die Headline da. Und es ging natürlich immer darum, irgendwie Informationen unlesbar machen oder scheinbar unlesbar zu machen, sodass nur Leute mit einem bestimmten geheimen Schlüssel irgendwas mit den Daten anfangen können. Historisch ist es so, dass der Wunsch, Daten zu verstecken, häufig aus dem politischen und aus dem militärischen Bereich kam. Zumindest zeigt sich das in den Funden und in der Wissenschaft, der Geschichte davon. So gibt es, und das reicht halt schon eben sehr lang zurück. Beispielsweise in Ägypten hat man einfach nicht Standard-Hieroglyphen benutzt, eine Art Ersatzalphabet. Kann man sich darüber streiten, ob das schon Verschlüsselung ist. Letztlich wird ja kein Schlüssel genutzt, sondern nur andere Buchstaben. Und auch am Ende des Römischen Reichs, etwa 100 bis 40 vor unserer Zeitrechnung, kam eine Technik auf, die sogenannte Caesar-Verschlüsselung oder Caesar-Chiffre, einfacher Caesar, wo schon ein Schlüssel mit im Spiel war. Was da gemacht wurde, ist einfach, man hat einen Text und hat die Buchstaben durch andere Buchstaben ausgetauscht, aber systematisch. Bei beispielsweise einem Schlüssel von 2 hat man einfach den Buchstaben durch den übernächsten ersetzt. Das heißt, aus einem B wurde ein D und aus einem A wurde ein C beispielsweise. Gab also allerlei Ansätze. Das war damals sehr populär, lässt sich aber verhältnismäßig einfach knacken. Und eine verhältnismäßig neue Entwicklung kam 1918 auf den erst zivilen Markt von Arthur Scherbius. Der hat die sogenannte Enigma-Maschine entwickelt, die ja auch im Zweiten Weltkrieg zu einer gewissen Popularität gekommen ist. Ende der 20er Jahre hat sich halt verstärkt das Militär für diese Technik interessiert, und bis sie dann vom zivilen Markt verschwand im Zuge der Kriegswirtschaft von dem Dritten Reich, hat die Firma einen unerwarteten Aufschwung bekommen, sodass am Ende des Zweiten Weltkriegs etwa 100.000 solcher Maschinen im Einsatz waren. Es scheint also Bedarf da zu sein, aber wie gesagt, kommt der Druck häufig aus dem politischen bzw. militärischen Bereich. Entsprechende Abfärbung gibt es auch auf eine Gesetzgebung. So wird ein vertraulicher Umgang mit Informationen auch bei uns im Artikel 10 des Grundgesetzes geschützt und sanktioniert durch Paragraph 202 und 206 im Strafgesetzbuch. Da geht es darum, verschiedene Arten von Sendungen oder Kommunikation zu schützen. Da gibt es einerseits das Postgeheimnis, was eine Sendung zwischen Abgabe bei der Post und Auslieferung schützt. Also nicht die Endpunkte sind geschützt, sondern die Kommunikation, die Überbringung der Nachricht oder der Sendung ist geschützt. Ähnliches gibt es für schriftliche Mitteilung, das ist das Briefgeheimnis, genau dasselbe. Die näheren Umstände, genauso wie der Inhalt der entsprechenden Sendung sind geschützt. Und dann gibt es eben das Telekommunikationsgeheimnis, früher Fernmeldegeheimnis, was eben das Abhören, Unterdrücken, Verwerten, Entstellen von sogenannten Fernmeldebotschaften schützt. Darunter fallen auch E-Mails. Nur ist das bei der Auslieferung von E-Mails nicht mehr so einfach, dass man sie jetzt abholt und sind sie irgendwo nicht mehr. Das gibt es zumindest unterschiedlichste Szenarien, und es wird sich regelmäßig darüber gestritten, was und welcher Eingriff denn gedeckt ist. Aber der letzte Stand durch eine Entscheidung 2009 des Bundesverfassungsgerichts ist die, dass E-Mails, auch wenn sie auf dem Server bleiben, je nachdem, wie man auf seine E-Mails zugreift, ist das nämlich der Fall, dass sie eben nach wie vor bei dem E-Mail-Anbieter sind, auch davon geschützt. Also weicht das etwas davon ab, von dem Endpunkte schützen, im Gegensatz zu der Strecke schützen, der Kommunikationsstrecke. Ja, technisch und interessenbedingt kann oder will der Staat die Kommunikation nicht sicher gestalten, weil letztlich geht es ja immer darum, ein Geheimnis zu bewahren, eine Art Verschluss, ein Passwort oder ähnliches muss irgendwie da sein, um was zu schützen, und das sollte ja letztlich nur bei einem selber sein. Daher geht es darum, über den Artikel 10 quasi hinauszugehen, wenn man so will, beziehungsweise den erzwingen. Wir wollen mit Verschlüsselung nämlich sicherstellen, dass wirklich nur wir oder die entsprechenden gewünschten Kommunikationspartner das lesen können. Aber auch ich selber könnte beispielsweise die festgelegte Empfängerin sein und könnte damit Sachen an mich selber verschlüsseln und hätte eben eine sichere Speicherung für wichtige Informationen. Ein weiterer Aspekt, der mit den Techniken einhergeht, ist die sogenannte digitale Unterschrift oder die Signatur, die ich schon am Anfang kurz erwähnte. Es wäre halt schön, ein digitales Pendant zu einer Unterschrift, zu einer konventionellen Unterschrift zu haben, die möglicherweise auch noch sicher ist. Denn mit diesen digitalen Unterschriften lässt sich nachweisen, wer der Absender ist. Und gerade im Online-Vertragsbereich wäre es manchmal eigentlich ganz schön zu wissen, ob der Absender dieser Mail, die jetzt Geld von mir verlangt, beispielsweise wirklich ist, für wen sich ausgegeben wird. Außerdem kann es durchaus vorkommen, dass Nachrichten unterwegs verändert werden. Und auch das wäre eigentlich schön zu erkennen. Das ist damit möglich, und wie das geht, gehe ich später noch darauf ein. Leider ist aber auch Überwachung ein Thema in verschiedenen Ausprägungen. Beispielsweise ist es so, dass es in Deutschland eine systematische Kontrolle oder Stichwortsuche in E-Mails gibt. Beispielsweise gibt es einen Tagesschaubericht von Anfang dieses Jahres, wo gesagt wurde und entsprechend sich auf gültige Quellen bezogen wurde, dass der BND, der Bundesnachrichtendienst, ein Geheimdienst von uns, im Jahr 2010 37 Millionen Mails und Datenverbindungen einfach mal in der Art gescannt hat. In bestimmten Szenen, Spektren, Gedankenwelten vielleicht, ist man auch vor Repression durch den Staat leider nicht gefeit. Sei dabei an André Holm erinnert, das ist ein Sozialwissenschaftler von der HU in Berlin, der über Gentrifizierung und Prekarisierung schrieb und daraufhin verdächtigt wurde, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein. Der berüchtigte Paragraph 129a StGB lässt da grüßen, und der halt auch eine ganze Überwachungsmaschinerie über sich und seine Familie übergehen lassen musste und am Ende nichts zutage fördern konnte. Dann ist es so, dass seit 2005 staatliche Abhörschnittstellen, bei Telekommunikationsanbietern eingerichtet werden müssen. Das heißt, LKAs, das BKA, die Geheimdienste haben Zugriff über normierte, standardisierte Schnittstellen, die beispielsweise Zugriff auf Abrechnungsdatenbanken, Technikdatenbanken, die eigentlichen Inhalte und auch Internetbewegungslogs zum Beispiel bieten. Auch E-Mail-Provider, die halt über 10.000 Mitglieder oder E-Mail-Adressen haben, müssen Ähnliches vorhalten und eben Zugriff auf die E-Mails liefern. Auch wenn sie gerade nicht aktiv ist, trägt sie doch gravierend, in meinen Augen zumindest, dazu bei, ist die Vorratsdatenspeicherung nach wie vor ein Problem. Denn momentan ist sie inaktiv, aber Malte Spitz hat am Anfang des Jahres gezeigt, das ist ein Bundestagspolitiker von den Grünen, der zeigte, dass die Daten trotz der Inaktivität der Vorratsdatenspeicherung noch gespeichert werden und in nicht erheblichem Maße sogar. Das ist ein Problem, denn alles das trägt halt zu einer eigenen Verhaltensänderung bei. Das heißt nicht, dass ich unbedingt so interessant bin, so wichtig für Geheimdienste oder sonst wen bin, aber ich fühle mich möglicherweise überwacht, wenn die ganze Stadt durch Kameras bepflastert ist oder ich weiß, mir horcht jemand zu, jemand dampft meine Briefe auf oder ähnliches. Ich schreibe anders, ich verhalte mich anders, will nicht auffallen, will normal sein. Entsprechend stellt sich ein gewisser vorauseilender Gehorsam ein, man beschränkt sich möglicherweise selbst und es ist einfach nur die Möglichkeit, die ein Problem darstellt. Das wird als Chilling-Effekt zusammengefasst und gegen den sich zu Wehr zu setzen und zu schützen, gilt es mit Verschlüsselung. Vortrag über die Grundlagen des Internets. Ganz kurz darauf eingehen, was denn so eine E-Mail auf ihrem Weg durch das Internet möglicherweise, wo sie langkommt, was da so passiert. E-Mail gibt es ja schon eine ganze Weile, seit 1984 ist das ein ganz normaler Text, der zwischen Computern ausgetauscht wird, standardmäßig völlig unverschlüsselt und ist vergleichbar mit einer Postkarte. So eine E-Mail ist geteilt in einen Kopf und einen Hauptteil, Postkarte hat Anschrift, hat den eigentlichen Inhalt, der drauf steht, Brief ist es genauso. Nun passieren eben diese Textfragmente eine ganze Reihe an Computern auf ihrem Weg von Anfang zum Ziel und ohne zusätzliche Software, wie beispielsweise GNU-PG, was ich später noch erklären werde, ist nur die Verbindung zum Postamt, dem Mailserver gewissermaßen verschlüsselt oder verschlüsselt möglich. So könnte ein sehr kleiner Teil des Internets aussehen, völlig chaotische Verbindungen von Linien und Knotenpunkten. Das Bild ergibt möglicherweise gleich noch mehr Sinn. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Wenn man sich aber vorstellt, dass man beispielsweise bei solchen Sternstrukturen ein so ein Endpunkt ist, verbunden ist mit möglicherweise DSL-Verteilerstationen, Rechenzentren der Provider, anderen Rechenzentren, die das dann zu dem Ziel befördern, gibt es eine ganze Menge Knotenpunkte hier zu passieren. Und das ist das Bild in Größe. Das ist von dem sogenannten Opte-Projekt. Es gibt ja einige Projekte, die sie zum Ziel gemacht haben, das Internet zu kartografieren. Ich fand das Bild nur recht schön. Das ist von 2005 und bildet 30% des damals bekannten IPv4-Adressraums, der normalen Internetadressen gewissermaßen im Moment noch ab. Und es ist ein Riesenwirrwarr von ganz vielen Knoten. Und wenn man sich vorstellt, dass Alice Bob nun eine Mail schreiben will, Alice auf der einen Ecke des Internets, Bob auf der anderen, gilt es eine ganze Menge Computer- und Knotenpunkte zu passieren. Auf dem Weg von Alice zu ihrem Mail-Server sind einige Rechner dazwischen und so weiter. So ein Mail-Server ist im Prinzip wie das Postamt, das hatte ich schon erwähnt, dass man einfach geht mal hin mit seiner Mail und Verschickma sagt. Das macht es dann auch in der Regel. Und dieses Verschickma passiert Sprachen, wie die Computer sich miteinander unterhalten. Ich gehe da nicht technisch näher drauf ein, aber um E-Mails zu verschicken, kommt sogenanntes...
Ich habe gerade ein Problem, deswegen war jetzt die Idee weg.
Aha.
Kannst du ganz kurz noch die letzten 10 Folien etwas noch zurückbringen?
Die letzten 10 Folien, so viel habe ich noch gar nicht.
Okay.
Okay, also man kann nicht machen, okay.
Sag mal.
Technische Pause?
Ja. Ja gut, mach weiter.
Also nicht zurückgehen.
Wir haben ein Problem mit der Kamera.
Das ist aber ärgerlich. Soll ich eine Minute warten oder so?
Nein, ich glaube nicht, sehr gut.
Gut, sei es drum. Dann eben geht's so weiter. Wie gesagt, die Computer sprechen miteinander in verschiedenen Sprachen. Zum Verschicken wird die sogenannte SMTP, Simple Mail Transaction Protocol, verwendet. sind einfach die Befehle, die dann sagen, verschick mal. Wenn man auf seine E-Mails zugreift, das habt ihr möglicherweise schon mal in eurem E-Mail-Programm oder Webseiten für die E-Mails gelesen, gibt es IMAP oder älter auch POP3. Das ist einfach der Zugriff, das Bekommen von E-Mails. Nun gibt es auf dem Weg eine ganze Menge Abhörmöglichkeiten. Das ist, was da oben links steht, was man nicht lesen kann. Quasi überall. Das heißt, angefangen bei den Rechnern, die sind möglicherweise unsicher, kompromittiert, kann ja sein, die E-Mails liegen da im Klartext da. Die ist einfach ganz normaler Text, der dann eben über dieses Internet durch viele andere Rechenzentren mittels diesem SMTP an den Mailserver übertragen wird. Der Mailserver redet mit dem Mailserver von Bob und Bob greift dann eben von seinem unsicheren Computer möglicherweise über ein unsicheres WLAN auf den unsicheren Mailserver zu. Das heißt, wir haben übertragen durch diesen ganzen Weg Klartextdaten und haben möglicherweise mit Problemen zu kämpfen, sei es die Auskunftspflicht gegenüber dem Staat, die auf den Mailservern selber zum Tragen kommt, sei denn man hat einen eigenen Server beispielsweise und nicht über 10.000 Mitglieder auf dem, was unüblich ist. BND zählt da genauso drüber, wie anfangs erwähnt, gibt es eine systematische Überwachung der E-Mails. Es könnte böse Admins geben, nicht alle Informatiker sind nett oder die da arbeiten. Und sei es einfach nur aus persönlichem Befinden, dass man sich nicht überwacht fühlen will und möglicherweise seine Kommunikation dahingehend einschränkt, also um diesem sogenannten Chilling-Effekt entgegenzuwirken. Was kann man machen? Als erstes bietet sich an, eben die Kommunikationswege zu verschlüsseln, wieder da oben abgeschnitten. Das heißt, wir können die Verbindung zu den Postsendern, zu den Mailservern, geht das eigentlich? Siehst du?
Ja, klar.
Gut. verschlüsseln, damit ist aber halt die Nachricht nach wie vor auf dem eigenen Computer, im Postamt, auf dem Mailserver, genauso unverschlüsselt, nur die Wege zwischendurch in einzelnen Rechenzentren ist die Mail so nicht mehr abfangbar. Wir könnten außerdem sicheres WLAN einsetzen, BPA2 beispielsweise, als Verschlüsselung. Und da sind wir schon mal ein Stück weiter, aber die bösen Admins, die Schnittstellen zur Überwachung durch den Staat und der eigene Rechner ist immer noch problematisch. So geht es darum, die ganze Kommunikation zu verschlüsseln. Dann ist im Wesentlichen auch egal, was zwischen Alice und Bob passiert, denn die E-Mail ist verschlüsselt und an jeder Stelle wird einfach nur scheinbar unlösbarer Datenmüll transportiert. Und aber auch die Computer von Alice und Bob sind sicherer geworden, denn die E-Mails liegen auch dort in einer verschlüsselten Form, je nach Einstellung natürlich, aber normalerweise liegen bei der Benutzung der Verschlüsselung die E-Mails auch verschlüsselt dann auf den eigenen Rechner vor, was also den ganzen Problemen, die zumindest ich da sah, entgegenwirken kann. Damit komme ich zu ein paar Verschlüsselungsgrundlagen. Das soll nicht allzu technisch werden. Aber das, was man sich üblicherweise unter Verschlüsselung vorstellt, ist die sogenannte symmetrische Verschlüsselung. Das, was da namensgebend ist, dieses Symmetrische, ist, dass es ein und denselben Schlüssel fürs Verschlüsseln und fürs Entschlüsseln gibt. Diese Symmetrie führt zu diesem Namen. Es gibt also nur einen Schlüssel im Wesentlichen. Wie gesagt, fürs Ver- und Entschlüsseln derselbe Schlüssel. Und das ist ein großes Problem, weil zum einen entsteht dadurch eine sehr große Anzahl an Schlüsseln. Das heißt, zu jedem potenziellen Kommunikationspartner brauche ich eigentlich einen eigenen Schlüssel, weil sonst können ja alle alles lesen und denselben Schlüssel benutzt überall. Und es ist das Problem des Schlüsselaustauschs da. Diesen Schlüssel muss ich auch zu meinem Kommunikationspartner irgendwie bringen. Das ist nicht so einfach. Früher hat man da zum Beispiel Boten eingesetzt, die vertrauenswürdig waren, was heute aber möglicherweise schon problematisch wird, wenn man mit jemandem auf der anderen Seite der Welt kommunizieren wird. Aber ein großer Vorteil dieser ganzen Geschichte ist, dass es technisch schneller und effizienter zu berechnen gilt. Die Algorithmen sind also gut und haben auch heute noch durchaus Praxisrelevanz, sind halt einfach gut zu nutzen, ohne halt groß Rechenkraft zu brauchen. Beispiele sind eben die schon eingangs erwähnte CESA-Verschlüsselung, dieses Verschieben des Alphabetes um eine gewisse Anzahl an Stellen. DES war lange Zeit bis 2000 der sogenannte Data Encryption Standard in den USA, die Standardverschlüsselung, wurde aber dann geknackt durch eine dedizierte Hardware, die dafür gebaut wurde und heute lässt sich das halt innerhalb von 24 Stunden mit eben solcher speziell dafür gebauten Hardware knacken. Nachfolger ist AES, der Advanced Encryption Standard, und bildet nach wie vor heute noch den Standard. Blowfish ist ein weiteres Beispiel. AES ist mittlerweile aber so populär, dass moderne Prozessoren, die Recheneinheiten in den Computern, das schon technisch unterstützen, Befehlssätze dafür haben und somit das nicht viel Strom, Rechenkraft, Ähnliches braucht, um das halt zu berechnen. Ist also eine gute Sache. Schematisch ließe sich die ganze Sache also so darstellen. Wir haben hier blau umrahmt geheime Informationen, orange umrahmt geheime Informationen. Unser Klartext soll also geheim sein, unsere E-Mail. Wir haben einen geheimen Schlüssel, damit verschlüsseln wir das und haben dann einen Geheimtext, der gerne öffentlich sein kann, kann ja keiner lesen. Nur brauchen wir eben denselben Schlüssel, denselben geheimen Schlüssel, wieder zum Entschlüsseln, um wieder zu dem Klartext zurückzukommen. Nun hat sich aber herausgestellt, dass ein großer Teil der Kryptographie eigentlich das Problem der Schlüsselverwaltung ist. Die Algorithmen sind sicher, aber wir haben das Problem, dass wir die Schlüssel transportieren müssen, wir müssen die austauschen, wir haben eine riesen Anzahl an Schlüsseln und das zu handhaben ist schon von menschlicher Seite, irgendwann gibt es da Grenzen. Und hat irgendein Gegenspieler den geheimen Schlüssel, sei er noch so kompliziert, ist die ganze Verschlüsselungsmethode egal, denn die Nachricht kann dann gelesen werden. Deswegen hat eine Erfindung von 1976 von Whitfield Diffie große Wellen geschlagen. Der hat die Theorie zur sogenannten Public Key Kryptographie geschaffen oder der sogenannten asymmetrischen Verschlüsselung. Denn entgegen der symmetrischen Verschlüsselung gibt es hier nicht mehr nur einen Schlüssel, sondern es herrscht eine Asymmetrie zwischen dem Schlüssel fürs Verschlüsseln und dem Schlüssel fürs Entschlüsseln. Es gibt den sogenannten öffentlichen Schlüssel, der Public Key, daher der Name Public Key Kryptographie, der dazu da ist, um Nachrichten mir, die an mich verschlüsselt gerichtet sind, verschlüsselt zukommen zu lassen. Der kann öffentlich sein, mit dem kann man aber nichts entschlüsseln. So gibt es einfach den privaten Schlüssel als Gegenstück dazu und nur mit dem ist es möglich, verschlüsselte Nachrichten, die eben mit meinem öffentlichen Schlüssel an mich verschlüsselt geschickt wurden, zu entschlüsseln. Das hat eine ganze Reihe großer Vorteile, denn man braucht viel weniger Schlüssel. Genau genommen braucht man nämlich nur ein Schlüsselpaar. Jede Person, die in so einem verschlüsselten, mit so einer verschlüsselten Kommunikation arbeiten will, braucht eigentlich nur diesen öffentlichen Schlüssel für alle anderen, die an mich kommunizieren wollen, verschlüsselt. Und ich brauche meinen eigenen geheimen, privaten Schlüssel. Und das war's. Ich brauche keinen Schlüsselaustausch oder habe kein großes Schlüsselaustauschproblem, den ich geheim machen müsste irgendwie. Denn mein öffentlicher Schlüssel, den andere brauchen, um mir Nachrichten verschlüsselt zukommen zu lassen, kann ja einfach öffentlich sein. Daher der Name. Es gibt große Schlüsselverzeichnisse. Und ist also, wenn man die Verschlüsselung als Schlüsselverwaltungsproblem sieht, ein großer Schritt vorwärts. Beispiele sind dafür eben zum Beispiel RSA oder Elgamal. Dann ist die Frage, wie funktioniert denn das überhaupt? Und die Sache ist die, dass für die Erzeugung dieses, oder mathematisch steht dahinter, sogenannte Einwegfunktion. Ich werde nicht großartig auf die Technik jetzt eingehen, aber die haben halt die besondere Eigenschaft, dass sie in eine Richtung sehr einfach zu berechnen sind. Aber umkehren lassen sie sich nicht so ohne weiteres. Man kann sich das vorstellen wie beim Mischen von Farben. Man hat zwei Farben, die man zusammen mischt und aus dem Mischmasch, der rauskommt, ist es unheimlich schwer, wieder rauszufinden, was sind das für Farben gewesen, die ursprünglich diese Mischung erzeugt haben. Ähnlich, bloß deutlich komplizierter, sind mathematische Einwegfunktionen. Und um die hier auszunutzen, macht man Folgendes. Man benutzt eben keine Farben, sondern Zufallszahlen. Genau genommen benutzt man zwei sehr große zufällige Primzahlen. Primzahlen sind Zahlen, die nur durch sich selber und durch 1 teilbar sind. Und diese beiden Primzahlen bilden diesen privaten Schlüssel, den man versteckt. Viel mathematischer wird es nicht, keine Angst. Und der öffentliche Schlüssel ist einfach das Produkt davon, weil beide Primzahlen an sich zu haben und die zu multiplizieren ist einfach, aber aus dem Produkt diese beiden Primzahlen wieder zu erzeugen, ist unheimlich schwer und quasi so analytisch nicht möglich. Das nutzt man aus an dieser Stelle und wie gesagt ist also unser privater Schlüssel, sind diese zwei Zahlen, die beiden Primzahlen und der öffentliche Schlüssel die Multiplikation. Das heißt, wir brauchen sehr gute Zufallszahlengeneratoren, weil wir wollen ja nicht eine bestimmte Reihenfolge von Primzahlen haben, die es einfach dann durchzuprobieren gilt, bis wir die richtige haben, sondern brauchen wirkliche Zufallszahlen. Man kann sich das mit diesem öffentlichen Schlüssel vielleicht ein bisschen besser vorstellen, wenn man da sagt, es ist kein öffentlicher Schlüssel, sondern ein öffentliches Schloss, ein Vorhängeschloss. Es gibt ein großes Verzeichnis von öffentlichen Vorhängeschlössern, die einfach offen sind. Es gibt einen Laden, wo von mir öffentliche Vorhängeschlösser liegen und jemand, der mir verschlüsselte Nachrichten in eine Kiste packen will, nimmt sich so ein Vorhängeschloss, macht das zu und nur ich habe den Schlüssel für diese Vorhängeschlösser. Insofern ist das vielleicht ein besseres Bild, womit man da umgehen kann. Um bei dem Schema von vorhin zu bleiben, können wir also eine Information öffentlich machen jetzt. Wir haben den Klartext, aus dem sich mit irgendeinem öffentlichen Schlüssel, das könnte mein eigener sein oder auch der jemand anderes, von jemand anderem, einen Geheimtext machen können. Der Geheimtext nach wie vor kann der öffentlich sein. Wie gesagt, das Öffentliche war durch eine orange Umrahmung klar dargestellt. Die blaue Umrahmung steht für geheime Informationen und mit dem geheimen privaten Schlüssel kann ich dann wieder den Klartext machen oder der Empfänger, wer auch immer das sein mag. Wie gesagt, das Bild des öffentlichen Schlosses ist vielleicht an manchen Stellen ein bisschen hilfreich als Gedankenbrücke, dass jemand eben ein öffentliches Schloss, Vorhängeschloss benutzt, um Informationen an mich zu verschlüsseln, das Vorhängeschloss zuzumachen und ich habe nur den Schlüssel. Konkret bedeutet das also, wenn Alice Bob eine Nachricht zukommen lassen will, nimmt sie den öffentlichen Schlüssel von Bob, packt die Nachricht zu, hat sie verschlüsselt, Bob entsprechend hat nur den Schlüssel zu dem Vorhängeschloss, oder er hat den Schlüssel zu dem Vorhängeschloss, kann die Nachricht entschlüsseln. Soweit, so gut. Dann komme ich zu den digitalen Signaturen, zu den digitalen Unterschriften. Die benutzen genau dieselbe Technik, genau dieselben Schlüssel, werden bloß anders angewendet. Denn Informationen können auf dem Weg durch dieses Internet nicht nur abgehört, sondern möglicherweise auch verändert werden, ohne dass man das merkt. Abhören würde man möglicherweise auch nicht merken, aber Informationen zu verändern greift tatsächlich in die Kommunikation ein, kann also unter Umständen noch problematischer sein. Außerdem gilt es zu erfahren, ob ein Absender wirklich der Absender ist und was man ja an verschiedenen Phishing-Mails und verschiedene Spam-Mails sieht, Absender zu fälschen, ist unheimlich einfach. Da die Zeit ein bisschen vorangeschritten ist, werde ich das Beispiel jetzt nicht bringen, aber im Wesentlichen reicht da unten diese Zeile aus, um einen Absender zu ändern. Im Moment, vielleicht kann ich das doch schnell machen. Ja, um nur kurz das zu demonstrieren. Das ist im Prinzip der Befehl, den ich eben angeschrieben habe. Und wenn ich diesen Text, sehr geehrter Kunde, bezahlen Sie doch die ausstehenden Beträge und so weiter, an jemanden verschicken will, reicht im Wesentlichen, ich schicke es natürlich an mich selber, dieser Befehl aus und dann sollte hier drüben der Kundendienst von meinem Provider mir geschrieben haben und so geht das also seinen Gang und ist also keine Magie, die da im Spiel steckt und das wäre eigentlich ganz schön, wenn es um Rechnungen und Verträge geht, das zu unterbinden. Ich würde doch gerne wissen, ob der Absender ist, für wen er sich ausgibt. Und es ist eigentlich ein Unding, dass quasi kein Anbieter nirgendwo so eine Signierung der Daten vornimmt, um das sicherzustellen, weil es, wie gesagt, unheimlich einfach ist. Das schon bekannte Schema an der Stelle ist es so, dass, oder man macht das jetzt so, dass man eben eine Nachricht hat und entgegen dem, was vorher gemacht wurde, nämlich mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsseln wir hier mit dem privaten Schlüssel. Das hat zur Folge, damit generieren wir wieder einen verschlüsselten Text, aber der ist wiederum von jedem entschlüsselbar, nämlich mit dem öffentlichen Schlüssel. Das ist so eine Dualität an der Stelle. Wir können also, oder jemand, der dann eine Mail bekommen hat, die mit meinem öffentlichen Schlüssel, meinem privaten Schlüssel verschlüsselt wurde, kann er meinen öffentlichen Schlüssel, da ist er eh verfügbar, wenn er sowieso mit mir verschlüsselt kommuniziert und kann dann verifizieren, okay, die Mail kann ich korrekt entschlüsseln, also scheint derjenige, der die Mail geschickt hat, im Besitz dieses privaten Schlüssels zu sein. Und das bin ja im Idealfall nur ich. Das heißt, den muss ich wirklich schützen. Das heißt, wir machen im Prinzip das alles ganz genau andersrum. Wieder am Beispiel, Bob möchte Alice jetzt antworten, dass hat er sich aber überlegt, oder beziehungsweise möchte ich noch mal kurz zurückgehen. Jetzt haben sich hier die Farben verändert. Die öffentliche Nachricht, der Klartext ist jetzt auch öffentlich. Das habe ich hier orange umrandet, oder ist hier in dem Bild orange umrandet, weil die Nachricht ja jeder entschlüsseln kann. Die Nachricht ist in dem Falle kein Geheimnis mehr. Jeder mit dem öffentlichen Schlüssel, den es ja einfach gibt, kann die Nachricht entschlüsseln. Deswegen ist die Nachricht oder alles bis auf den privaten Schlüssel geheim. So, das heißt, Bob will also Alice zurückschreiben, will die Nachricht aber erstmal nur signieren, das heißt nicht verschlüsseln, sie erstmal nur mit der Garantie, dass er selber der Absender ist und dass sie nicht verändert wurde, durchs Netz schicken. Das macht er, indem er mit seinem privaten Schlüssel diese Nachricht signiert und diese Signatur habe ich mal durch diesen blauen Kasten, Glaskasten andeuten wollen. Das heißt, man kann die Nachricht einfach sehen von außen, man kann die auch entschlüsseln, man sieht sie halt. Praktisch läuft das meistens noch ein klein bisschen anders ab, dann wird die Originalnachricht nämlich einfach mitgeschickt und die Signatur zusätzlich. Das heißt, auf der Gegenseite ist viel weniger Rechenkraft notwendig und eigentlich Es gibt da noch ein paar Optimierungen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will, aber im Prinzip wird die originale Nachricht mitgeschickt und die Signatur, beides. So, Alice freut sich über die Nachricht und kann mit Bobs öffentlichen Schlüssel nun diesen Glaskasten aufmachen und sehen, okay, die Nachricht entspricht der Signatur, ist also nicht verändert worden, alles ist gut und so ist die Mail korrekt angekommen. Und nun ist die Frage, wie findet Alice nun raus, dass da was kaputt gegangen ist oder möglicherweise Manipulation im Spiel ist. Und das geht auf verschiedenen Wegen. Möglicherweise bekommt sie die Signatur, diesen Glaskasten, überhaupt nicht auf. Das heißt, sie kann gar nicht verifizieren, ob diese Signatur, ob diese Mail verändert wurde. Das könnte an der Stelle eben schon mal stutzig machen. Beziehungsweise nimmt sie völlig die Möglichkeit, die Signaturen bieten, der Alice weg. Außerdem ist es möglich, dass die originale Nachricht, die nur einfach so als Klartext mitgeschickt wurde, eine andere ist, als was in dem Klartext, in dem Glaskasten ist. Die beispielsweise die Nachricht Hallo Ralf und in dem Glaskasten steht Hallo Alice. Das heißt, diese Klartextnachricht wurde auf dem Weg verändert und entspricht nicht mehr der Nachricht, die signiert wurde. Das heißt, auf dem Wege kann Alice feststellen, hier ist was schiefgelaufen, irgendjemand hat in die Kommunikation eingegriffen. Natürlich kann man die ganzen Sachen auch kombinieren. Das ist auch das, was üblicherweise passiert. Die Signatur und die Verschlüsselung in einem läuft dann eben so ab, dass Bob in dem Fall die Nachricht erst verschlüsselt mit Alice öffentlichem Schlüssel, mit Alice offenem öffentlichen Vorhängeschloss, kann die Kiste zugemacht werden und die ganze Sache kann danach noch signiert werden. Sprich, wir schicken einfach diese Signatur zusätzlich noch mit, die jeder verifizieren kann. Soweit zu der Theorie. Was da also dahinter passiert. Und jetzt möchte ich eben auf GnuPG eingehen, was eine Software ist, die es schon eine Weile gibt und eben diese Sache implementiert. Diese Theorie, diese sogenannte asymmetrische Verschlüsselung wird von der Software bereitgestellt, geht aber zurück auf eine andere Software, nämlich PGP. Das steht für Pretty Good Privacy. Das ist eine Software, die 1991 von Paul Zimmermann, Amerikaner, entwickelt wurde. Und lustigerweise war es damals so, dass Verschlüsselung und Kryptographie in dieser Art in Bezug auf den Export genauso behandelt wurden wie Munition und wie Waffen. Das heißt, um diese Algorithmen und die Ideen zu exportieren, musste man eine Erlaubnis vom Verteidigungsministerium bekommen, was nicht so einfach und auch nicht so billig war. Daher hatte er eine recht clevere Idee. Er druckt den ganzen Quellcode einfach ab in Bücher und verkauft dann die Bücher, was ein Gerichtsverfahren zum Ergebnis hatte und dass der Algorithmus in der ganzen Welt war, was eine gute Sache war. Und das Gerichtsverfahren hat er glücklicherweise gewonnen, indem er sich halt eben auf die Meinungsfreiheit berufen hat und gesagt, ich kann ja drucken, was ich will. So, ihr könnt ja nicht verbieten, manche Buchstaben, die zufälligerweise im Programm ergeben, irgendwie oder manche Wörter eben nicht zu drucken. Und so war es dann eben so, das Programm als solches war verfügbar und Ende der 90er wurde das aufgekauft von einer Firma namens Network Associates und die hat dann beschlossen, dass der Quellcode eben nicht mehr verfügbar war und ab 2000 sind die Entwicklungen in dem Programm leider nicht mehr einsehbar. Was aber geblieben ist oder daraus eben angefeuert wurde, ist, dass ein Standard entstanden ist, sogenanntes OpenPGP. Das ist ein Standard, der festgelegt wurde, wie hat denn so eine verschlüsselte E-Mail auszusehen. Wenn ich jemandem sowas zukommen lassen will, muss er ja damit umgehen können. Und so beschreibt eben dieser OpenPGP-Standard, was für Algorithmen zur Verfügung stehen, wie werden die da eingebettet in so eine E-Mail, wie sieht denn das alles aus und was gilt es zu verwenden. Und GnuPG ist genauso wie PGP. PGP ist jetzt eine kommerzielle Software eben und GnuPG ist eine freie Software. Beide implementieren eben diesen OpenPGP-Standard, sind größtenteils kompatibel zueinander, also man kann durchaus sicher miteinander kommunizieren. GnuPG selbst steht für GNU Privacy Guard und ist Teil von dem sogenannten GNU-Projekt, das versucht, Betriebssysteme zu etablieren, die allein auf freier Software basieren. Und gerade im Kryptobereich ist es eigentlich eine wichtige Sache, dass man da reingucken kann, gerade wenn Techniken wie diese asymmetrische Verschlüsselung eingesetzt wird, weil wer sagt mir denn, dass das Programm nicht nur an den von mir gewünschten Empfänger eine Verschlüsselung hinzufügt, danach kann ich es eh nicht mehr lesen und könnte es somit wenig oder schlecht verifizieren. Wie gesagt, GnuPG implementiert also diese asymmetrische Verschlüsselung, genauso wie PGP tut, ist aber basiert eben auf einem freien Standard. Über die Idee, wie also eine E-Mail verschlüsselt irgendwo rumfliegt, gibt es also kein Monopol. Darüber kann mit verschiedenen Teilnehmern auch eben den GNU-Leuten diskutiert werden und es hat nicht nur einer das Monopol darüber und legt fest, so werden verschlüsselte E-Mails sehen die aus, was eine gute Sache ist. Außerdem ist der Quellcode frei, das heißt, über die Formulierung, die Umsetzung und die Implementierung der Idee gibt es genauso wenig ein Monopol und jeder kann da reingucken und das eben entsprechend nachprüfen, wenn man denn so will. Außerdem ist der Vorteil, bei jeder Software gibt es eine ganze Menge gute Dokumentation und das versteht sich natürlich irgendwie von selbst. Verschlüsseln lassen sich jegliche Daten. Das ist nicht, kann nicht nur Bilder verschlüsseln oder ähnliches. Das ist egal, was ich an meiner E-Mail reinpacke. Wie gesagt, GnuPK als Software, die nicht groß ist, einfach runtergeladen kann, kann verschlüsseln. Das heißt, man kann sich ein Schlüsselpaar generieren, eben diesen öffentlichen und diesen privaten Schlüssel. Mit dem öffentlichen Schlüssel kann jeder an mich verschlüsselte Informationen senden. Mit dem privaten Schlüssel kann ich eben diese Informationen entschlüsseln. Natürlich heißt das auch, dass ich den öffentlichen Schlüssel eines Empfängers muss bekannt sein. Und da gibt es dann eben sogenannte Schlüsselserver, wo dann einfach große Verzeichnisse sind, wo man dann nach E-Mail-Adressen oder Personen suchen kann und entsprechende Schlüssel bekommt. Alternativ kann ich dem jemanden aber doch einfach direkt geben, wenn man das nicht will. Genauso ist Signieren mit dieser Software möglich. Das heißt, jeder, der einen privaten Schlüssel hat, kann Dokumente, jegliche Daten letztlich signieren und jeder kann die mit meinem öffentlichen Schlüssel verifizieren und sei in dem Zusammenhang noch darauf hingewiesen, dass in diese Signatur kein Zeitstempel irgendwie eingebaut ist. Das heißt, nur weil ich eine signierte Nachricht habe, weiß ich schon noch lange nicht, wann die verschickt wurde. Das nicht, aber ich weiß, dass sie von einer bestimmten Person verschickt wurde. Das heißt, mit einer Signatur weiß ich schon, dass eigentlich auch diese Mail nur von einer Person kommen kann. Im Idealfall, weil eben der private Schlüssel nur bei dieser Person ist. Man hat also keine Möglichkeit im Nachhinein mehr zu sagen, ich habe diese Mail gar nicht geschickt. So, zumindest wenn man eben glaubwürdig seinen privaten Schlüssel schützen will. Entsprechend sei darauf hingewiesen, der private Schlüssel darf wirklich nur für einen selber zugänglich sein. Das ist wirklich der Kern, den es da zu schützen gilt. Um das ein bisschen praktikabler zu machen und nicht einfach, wenn man Zugriff auf die Festplatte hat, den Schlüssel nun benutzen kann und lesen kann, wird er eben praktischerweise eben noch als symmetrisch verschlüsselt. Das heißt, selbst wenn man diese Datei kopiert, kann man mit dem noch nichts anfangen. Und das, was man als Passwort bei der E-Mail-Verschlüsselung eingibt, ist eben nicht der private Schlüssel, sondern ist eigentlich entschlüsselt nur den privaten Schlüssel. Also man hat eben nochmal eine extra Box im Computer, wo dann der private Schlüssel verschlüsselt drin ist, die man dann eben mit seinem Passwort oder häufig eben auch Passphrase oder Mantra, um darauf hinzuweisen, dass das möglichst lang sein soll, entschlüsseln kann. Gut, nun will ich kurz auf diese Software eingehen, um zu zeigen, wie fügt sich das denn eigentlich so eine Mail-Applikation ein? Wie fühlt sich das gewissermaßen an, wenn man irgendwie verschlüsselt? Habe ich dann ständig mit kryptischen Zeichen zu tun oder nicht? Beziehe mich in dem Fall jetzt, oder mal als Beispiel, das GNU-PG gibt es ja für allerlei Betriebssysteme. In dem Fall sei ja die Windows-Webseite mit einem großen grünen Button zum Runterladen kurz gezeigt. Und ich beziehe mich auf das E-Mail-Programm Mozilla Thunderbird, weil das sehr verbreitet ist und die Integration der Verschlüsselung da recht gut funktioniert. Das ist genauso eine freie Software. Hängt also damit drinnen. Und wenn man dieses E-Mail-Programm nur startet und hat man die Möglichkeit, auch wie in dem Browser, Erweiterungen zu installieren. Das macht man in dem Browser, indem man über Extras die Add-ons, die Erweiterungsverwaltung aufrufen, das sieht dann so aus wie auf diesem Bildschirmfoto hier und man hat dann rechts ein Eingabefeld und da kann man nach Anygmail suchen. Das ist eben diese Erweiterung, diese Schnittstelle, die Schnittstelle zu diesem GNU-PG, zu der eigentlichen Verschlüsselung bietet. Das kann man installieren, entsprechend startet man nach der Installation Thunderbird neu, das wird da gefordert an der Stelle. Hat man das gemacht, erscheint ein neuer Menüeintrag, OpenPGP im Menü. Und wenn man den aufruft, hat man die Möglichkeit, eine sogenannte Schlüsselverwaltung aufzurufen. Wenn man das macht, sieht man erstmal nicht viel. Die zeigt eben den eigenen Schlüsselbund an. Das sind private, öffentliche Schlüssel von einem selber und von anderen drin. Die sind da zu sehen, aber im Moment gibt es da noch nichts. Das heißt, wir würden einfach ein neues Schlüsselpaar erzeugen. Das würde man eben entsprechend dem Menü dort oben über Erzeugen und neues Schlüsselpaar machen. Und man hat nun die Möglichkeit, diesen Schlüssel verknüpft man mit einer Benutzeridentität, sprich einer E-Mail-Adresse. Das kann man, falls man mehrere im E-Mail-Programm zur Verfügung hat, kann man das entsprechend da oben auswählen und kann also für verschiedene Identitäten verschiedene Schlüssel generieren. Entsprechend wird ein Passwort oder Passphrase eingegeben und auch die Einstellung, dass ein Schlüssel abläuft, ist eine gute Sache. Das ist eine Art eingebaute Sicherheitsmaßnahme. In 5 Jahren, in dem Falle, was die Standardeinstellung ist, wird der Schlüssel ungültig, keiner mehr, kann ihn mehr benutzen und ich bin gezwungen, neue Schlüssel zu machen. Das heißt, selbst wenn Schlüssel bis dahin kompromittiert werden, danach werden wieder neue dran. Mit einem Klick auf Schlüssel erzeugen, erzeugt man den Schlüssel dann auch. Das kann einen kleinen Moment dauern. Wie gesagt, ist dafür Zufall wichtig, weil jetzt werden eben 2 sehr große Primzahlen generiert im Hintergrund. Und um das zu unterstützen, wie auch das da unten steht, wird eben, kann man selber bei dem Zufall beitragen, indem man beispielsweise irgendwelche Internetseiten aufruft oder die Maus verschieden bewegt. Das sind einfach Sachen, die da einfach mit einfließen, um das möglichst zufällig alles zu gestalten. Hat man das gemacht, das dauert einen kleinen Moment, legt einem Thunderbird oder Enigmail nahe, ein sogenanntes Widerrufszertifikat zu erstellen. Das ist auch eine wichtige Sache und das sollte man auf jeden Fall tun. Und dieses Widerrufszertifikat ist genauso sicher aufzubewahren wie der private Schlüssel. Und wozu das da ist, ist das, dass man einen öffentlichen Schlüssel als ungültig markieren kann. In verschiedenen Situationen kann das sich als äußerst hilfreich erreichen, beispielsweise wenn man den privaten Schlüssel verloren hat, beziehungsweise wurde der kompromittiert, man kann reingucken, dass aus Versehen hat man den öffentlich irgendwo gepostet oder warum auch immer. E-Mail-Adresse ist ungültig geworden und mit diesem Widerrufszertifikat kann man einfach eben auch in solche Schlüsselserver, so eine großen Verzeichnisdienste, wo es viele von gibt, die alle auch miteinander vernetzt sind und sich entsprechend abgleichen und lädt man eben so ein Widerrufszertifikat irgendwo hoch, wird ein öffentlicher Schlüssel unwiderruflich als ungültig markiert. Das heißt, damit kann man auch markieren, nutzt diesen Schlüssel nicht mehr, der ist nicht mehr gültig, sondern nutzt jetzt einen anderen, neueren, der dann eben da auch zur Verfügung steht. Also wie gesagt, das auf jeden Fall machen. Anschließend ist auf jeden Fall ist in unserem Schlüsselbund unser neuer Schlüssel zu sehen. Den haben wir erzeugt für Emil Picot. Und hier habe ich die Schlüsseleigenschaften aufgerufen. Wir sehen, das ist für eine primäre Benutzeridentität geschaffen. Man kann nämlich verschiedene E-Mail-Adressen mit einem Schlüssel verwalten. Also ich könnte jetzt noch weitere E-Mail-Adressen da hinzufügen. Wir sehen, dass es vom Typ Schlüsselpaar ist. Ist also ein öffentlicher und der private Schlüssel beide. Damit heißt es, wir können also Nachrichten entschlüsseln, die an uns geschickt werden. Eine gute Sache. Außerdem wird hier noch von Schlüsselgültigkeit und Vertrauen gesprochen. Und da wir den Schlüssel eben generiert haben, wir wissen also, ja, das ist schon der, den wir gerade generiert haben, wird eben diesem Schlüssel auch vertraut. Dann gibt es noch ein paar kryptische Zahlen, das ist quasi in Kurzform des Schlüssels, mit dem kann man selber nicht verschlüsseln, aber um Schlüssel anderer Leute zu überprüfen, bietet sich das an. Das ist noch eine Größe von Zeichen, die man als Mensch gut vergleichen kann, das ist noch kognitiv drin. Sei nur kurz darauf hingewiesen, dass die letzten 8 Zeichen auch sogenannte Schlüssel-ID sind. Das sind Kurzform des Schlüssels, mit dem man sich dann klar über den Schlüssel unterhalten kann. Nun können wir also Schlüssel verschlüsseln, und zwar an uns selber. Das ist ja schon mal eine schöne Sache, aber es wäre schön, auch an andere Schlüssel, an andere Leute verschlüsselte Daten schicken zu können. Und das können wir genauso eben in dieser Schlüsselverwaltung machen, indem wir oben durch das Menü Schlüsselserver auf Schlüssel suchen gehen. Darauf folgt ein kurzes Eingabefeld, wo man beispielsweise einen Namen, eine E-Mail-Adresse, ein Nickname, was auch immer die Leute eben da hinterlegt haben, eingeben kann und man erhält dann eben den öffentlichen Schlüssel der Leute. Das ist eben dieser Verzeichnisdienst, den man dann anfragt, der eben diese offenen Vorhängeschlösser für alle Leute, die da eben teilnehmen, bereithält. Ich habe in dem Fall einfach meinen Schlüssel jetzt, der darüber zu finden ist, oder einer meiner Schlüssel zu finden ist, heruntergeladen. Der wird dann automatisch importiert und es taucht also ein zweiter Schlüssel jetzt hier auf und hier sehen wir, dass der Schlüsseltyp sich geändert hat. Das ist nämlich jetzt nur der öffentliche Schlüssel. Logischerweise, mein privaten Schlüssel, der hat nichts auf dem Schlüsselserver zu suchen. Der hat nur bei mir was zu suchen. Das heißt, alle Schlüssel, die ich runterlade, werden vom Typ öffentlich sein. Das sind eben offene Vorhängeschlösser. Da aber jeder sich Tom Kazimierz nennen könnte, wie in dem Fall, oder meine E-Mail-Adresse angeben könnte, wird eben keine Aussage über eine Gültigkeit oder ein Vertrauen getroffen. Es ist nach wie vor unbekannt oder unklar, ob mir vertraut werden kann oder nicht. Um das zu ändern, bietet es sich an, eben diesen Fingerabdruck zu nehmen und mich zu fragen, sagen wir, ist dein Fingerabdruck wirklich E22C, EF und so weiter? Und wenn ich das bestätige, weil ich kenne ja meinen, kann den genauso ablesen bei mir, dann kann man von einem Vertrauen sprechen. Das heißt, dann habe ich bestätigt, dass wir vom selben Schlüssel reden. Das heißt, wenn er eine Nachricht an mich verschlüsselt, ist das wirklich mein Schlüssel und es hat sich nicht jemand anders genauso genannt wie ich. Und da gibt es eben sogenannte, beispielsweise sogenannte Key-Signing oder Crypto-Partys, wo es genau darum geht, diese Schlüssel zu verifizieren und Vertrauen gegenüber einem Schlüssel einzutragen und anzubringen. Und hat man herausgefunden, dass ich das tatsächlich bin. Das habe ich in dem Fall einfach mal angenommen. Kann also diesem öffentlichen Schlüssel Vertrauen entgegengebracht werden und man hat die Möglichkeit, das als einfach oder sehr genau überprüft. Das liegt nur im eigenen Ermessen, was das ist. Aber ich könnte ja auch nur behaupten, ich sei das. Also wenn ich das in meinen Ausweis zeige, ähnliches, hätte man es möglicherweise sehr genau überprüft. Aber das hängt dann eben an den einzelnen Leuten. Ja, wie sieht das jetzt aus, wenn eine E-Mail verschlüsselt werden soll? Emil Picour will mir eine Testmail schreiben. So hat er also den Text eingegeben und Bild angehängt und hat Sendeoptionen zur Verschlüsselung aufgerufen. Das macht man eben hier oben über diesen OpenPGP-Knopf oder über das Menü geht das genauso und hat die Möglichkeit, Nachrichten oder hat ausgewählt, dass Nachrichten unterschrieben werden soll, oder diese Nachricht unterschrieben werden soll. Die Nachricht soll verschlüsselt werden und es soll sogenanntes PGP-Mime verwendet werden. Und technisch näher darauf einzugehen, ist das eigentlich einfach nur eine Kennzeichnung an der E-Mail. Das ist eine verschlüsselte Mail. Das macht es dem E-Mail-Programm deutlich leichter, damit umzugehen, weil dann wissen sie, okay, das ist als verschlüsselte Mail markiert, also gehe ich damit in einer entsprechenden Weise um. Diese Einstellung muss man nicht zwingend jedes Mal neu machen, sondern kann die standardmäßig aktivieren, beispielsweise standardmäßig E-Mails unterschreiben, komme was wolle. So. Weiter geht's. Auf der anderen Seite, wenn ich die E-Mails bekommen von dem Emil Picour und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. In dem ersten Fall ist es so, dass ich überhaupt nichts sehe. Ich kann die E-Mail nicht entschlüsseln. Das heißt, mein E-Mail-Programm kennt meinen privaten Schlüssel nicht. Oder so, das heißt, ich habe jetzt in meinem E-Mail-Programm hier oben eine neue Leiste, diese rote Leiste, und viel mehr Informationen werden da auch nicht gezeigt und weist mich darauf hin, dass es einen Fehler gibt, nämlich mein geheimer Schlüssel zur Entschlüsselung ist nicht da. Könnte sein, ich habe ihn verloren, ich besitze ihn gar nicht mehr und habe vergessen, das Widerrufszertifikat irgendwo hinzulegen. Es könnte sein, dass ich einfach mein E-Mail-Programm nicht richtig konfiguriert habe und der Schlüssel dort einfach noch nicht erkannt ist als vorhanden. Oder die E-Mail ist gar nicht an mich gerichtet und ich kann den privaten Schlüssel gar nicht besitzen. Aber das ist ja nicht der Normalfall. Normalfall ist, dass ich ihn habe. Ich habe also den privaten Schlüssel. Die E-Mail kann entschlüsselt werden. Ich sehe den Text, sagt mir auch diese Zeile hier oben an. Die Farbe ist auch schon ein bisschen freundlicher, auf Gelb gewechselt. Aber, wie gesagt, haben wir die E-Mail auch signiert, unterschrieben. Und hier wird nach wie vor darauf hingewiesen, irgendwas immer noch nicht okay, die Unterschrift kann nicht überprüft werden. Und um diese Unterschrift zu überprüfen, sprich zu sagen, ob die E-Mail unterwegs verändert wurde oder ob der Absender wirklich, in dem Fall Emil Picour ist, ist eins nötig, nämlich der öffentliche Schlüssel. Weil, wie vorhin in der Grafik gezeigt, wird das mit dem privaten Schlüssel von Emil Picour verschlüsselt und ich entschlüssel das mit seinem öffentlichen Schlüssel. Und der ist standardmäßig ja noch nicht in meinem Schlüsselbund hier drin. Das heißt, ich muss den erstmal importieren. Ich suche den entweder über den Schlüsselserver oder, das geht auch automatisch, indem ich hier eben auf dieses, wie ich auch darauf hingewiesen wäre, auf diese Details klicke, habe ich die Möglichkeit, den einfach zu importieren. Häufig sind die zum Beispiel auch an die E-Mails einfach angehängt in dem Fall oder das E-Mail-Programm sucht die sich eben selber. Hat man das gemacht, ist die Möglichkeit, wird die Farbe wieder freundlich, also schon türkis geworden. Und diesmal wird gesagt, die Unterschrift ist nach wie vor, eben ist es eine entschlüsselte Nachricht. Wir sehen ja den Text. Und diesmal ist es auch eine korrekte Unterschrift. Das heißt, die Nachricht wurde nicht verändert. Sie wurde unterwegs, oder sie ist auch halt wirklich von der Person, von der ich der Meinung bin, das ist Emil Picour. Aber es wird darauf hingewiesen, dass die E-Mail unvertraut ist. Das heißt, könnte sich ja jeder Emil Picour nennen. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob das jetzt auch wirklich der ist, den ich da im Kopf so habe. Entsprechend kann man, indem man den Schlüssel überprüft, entsprechend Personen fragt, sag mal, ist, wie gesagt, dieser Fingerabdruck wirklich der, für den ich das halte, kann man eben auch wieder hier über dieses Menü, genauso wie man das in der Schlüsselverwaltung selber kann, den Schlüssel unterschreiben. Macht man das, ist endlich eine beruhigende grüne Farbe zu sehen. Wir haben eine entschlüsselte Mail mit einer korrekten Unterschrift, der vertraut wird. So sieht dann quasi, das ist dann das höchste der Gefühle in der E-Mail-Verschlüsselung, alles ist okay. So, man wurde nicht überwacht und alles quasi, wie es vermutlich auch immer so ist, aber so sieht es dann halt eben aus. Nun noch ein anderes Beispiel. Was passiert denn eigentlich? Wie sieht das aus, wenn eine Nachricht nur unterwegs verändert wurde? Was könnte da sein? Wie wird mir das angezeigt? Hier habe ich beispielsweise den Text der Nachricht unterwegs verändert. Das sei dazu gesagt, vorher haben wir die E-Mail verschlüsselt. Das ist in dem Fall nicht der Fall, sondern wirklich nur die Signatur. Und hier habe ich unterwegs den Text verändert und gesagt, dass man sich morgen mit Rechtschreibfehler um 7.30 Uhr trifft. Das wäre ärgerlich, wenn das eine wirkliche Nachricht wäre, weil das wäre zeitig. Und deswegen freue ich mich darüber, dass ich darauf hingewiesen werde, die Unterschrift konnte nicht überprüft werden. Das heißt, die Nachricht ist möglicherweise, das ist ja nicht zwingend immer der Fall, aber zumindest entspricht die Unterschrift nicht dem Inhalt der Nachricht. Das heißt, ich werde auf jeden Fall mich nochmal mit dem Emil Picot unterhalten, ob das wirklich 37 ist oder was denn da passiert ist. Ja, so viel zu den großen Computern. Da die Zeit schon ganz schön fortgeschritten ist, werde ich es am Ende noch kurz etwas schneller machen und auf kleinere Geräte eingehen. So wollte ich zumindest erstmal für die großen Computer zeigen, wie sich das einbettet, einfügt in die E-Mail-Verwaltung, im generellen Umgang mit E-Mails. Und letztlich kommt man sehr selten mit irgendwelchen kryptischen Zahlen in Kontakt. Man sieht im Wesentlichen nur einen kleinen farblich unterlegten Streifen, der einem sagt, okay, die Verschlüsselung ging nur klar oder die Unterschrift ist in Ordnung oder nicht. Und viel mehr an neuer Technik oder neuen Oberflächen ist da nicht zu sehen. So, wie gesagt, eingangs erwähnt, ist es so, dass sich in den letzten Jahren vermehrt auch im mobilen Bereich Software findet, die mit Verschlüsselung umgehen kann. Und nur mal für die beiden populärsten mobilen Betriebssysteme vielleicht Sachen zu erwähnen, gibt es für Android den sogenannten Android Privacy Guard, APG. Das ist mittlerweile schon ein sehr etabliertes Projekt, wie es mir scheint. Und zusammen mit dem E-Mail-Programm K9 Mail scheint das schon sehr tauglich zu sein, was ich halt zumindest von anderen gehört und gelesen habe. Das ist ein freies Softwareprojekt, das heißt, es kann einfach runtergeladen werden und birgt damit auch ein gewisses Maß an Sicherheit. Da werde ich auch gleich noch ein paar Bilder zeigen, wie das eben bei dem Android aussieht. Bei iPhone oder Apple im Allgemeinen sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Man hätte die Möglichkeit, zum Beispiel für 50 Euro Secure-Mail zu kaufen. Für OpenGP 8 würde man nur 8 Euro bezahlen. Und dann gibt es unschlagbar günstig IPG-Mail für nur 2 Euro. Aber wie bei all diesen Produkten, wie es halt häufig war, der Fall ist, sind das proprietäre, quasi unfreie Produkte. Man kann nicht reingucken. Und gerade bei Verschlüsselung und wenn einem das wichtig ist, beispielsweise, wenn man in einem Land unterwegs ist als Journalist und da sicher gehen will, dass da möglicherweise jetzt der Geheimdienst nicht zuhört, man sicher wieder rauskommen will, würde ich mich zumindest nicht drauf verlassen wollen, wenn halt nur ein Firmeninteresse dahinter steht zwischen mir und der Sicherheit. Aber es gibt auf jeden Fall Softwarelösungen da, die auch fürs iPhone da sind. Und ich habe zumindest, lass mich aber gerne korrigieren, keine freie Möglichkeit gefunden, keine freie Software, die da zu funktionieren scheint oder die überhaupt entwickelt wird. Eine interessante Entwicklung, die leider ein bisschen eingeschlafen ist, aber einen guten Ansatz bietet für alle mobile Betriebssysteme, ist das sogenannte Mobile OpenPGP-Projekt. Das ist einfach eine JavaScript-Anwendung, also Programmiersprache, die allgegenwärtig im Browser ist. Das heißt, man braucht eigentlich nur einen mobilen Browser und kann damit diese Software nutzen. Das ist in meinen Augen eine gute Idee und ist halt sehr plattformunabhängig. Da existiert auch eine Art Proof of Concept, ein Prototyp, der benutzbar ist, aber leider ist das etwas eingeschlafen. Ist aber auch ein freies Softwareprojekt, was eine gute Sache ist. So, um kurz ein paar Bilder zu zeigen, wie das im mobilen Bereich aussehen kann. Das ist dieser APG, dieser Android Privacy Guard. So gibt es da eben Hauptansicht, wo man dann irgendwie verschiedene Optionen und Schlüsselverwaltungen aufrufen kann. Die Schlüsselverwaltung ermöglicht einem öffentliche Schlüssel problemlos zu verwalten und die an Kontakte zu knüpfen oder halt die Kontakte da zu bearbeiten, genauso wie das Verwalten der privaten Schlüssel. Genau, Nachricht schreiben, wie man sich das so vorstellt, hat man ein großes Textfeld, ist aber wie gesagt auch mit diesem sogenannten K9-Mail-Programm integrierbar. Da sieht das dann eben wie das Mail-Programm aus. Hier ist eben wirklich nur dieses APG alleine, schreibt eben eine Nachricht und hat die Möglichkeit, das zu unterschreiben und die Empfänger auszuwählen, sprich die öffentlichen Schlüssel auszuwählen, an die man das, mit denen man das zuschließen will, die Kiste. Und zum Unterschreiben braucht man, wie gesagt, den eigenen privaten Schlüssel oder einen privaten Schlüssel. Und kann man entsprechend auch auswählen. Danach wird einem nach Mantra, dem Passwort, Passphrase gefragt. Gibt man ein und die Sache geht seinen Gang. Die E-Mail durchquert das Internet. Die Gegenstelle kann erstmal nur den verschlüsselten Text sehen und dieses Programm springt an verschiedenen Stellen an. Und beispielsweise, wenn eine verschlüsselte Mail eben in der Art ankommt oder einen verschlüsselten Anhang hat oder ein verschlüsselter Text in der Zwischenablage zu finden ist, wird das Programm angehen und einen nach dem Passwort fragen. In dem Fall wurde das hier eingegeben, die Nachricht wird verschlüsselt, alles wunderbar, wir können die Nachricht lesen. Jo, nun ist die Zeit fast zu Ende und deswegen sei nur noch ganz kurz erwähnt, dass es auch OTR gibt. Das ist eben eine Verschlüsselung, die Teile der besprochenen Techniken verwendet und aber ein bisschen anders zu handhaben ist. Da bleibt leider jetzt aber keine Zeit mehr, so wie ich das zumindest sehe hier. Und da geht es darum, Chats zu verschlüsseln. Jabber, ICQ, MSN, irgend sowas haben die meisten Leute ja. Und okay. Und inhärent, die sind halt inhärent unsicher in den meisten Fällen. Und es ist halt, zumindest werden die Daten, auch das Passwort beispielsweise damit, nicht verschlüsselt übertragen, was halt problematisch ist. Und gerade bei freien WLANs-Möglichkeiten hat man dann immer das mitzuhören oder andere haben das mit haben die Möglichkeit. Daher bietet sich an, dann sowas zu verwenden. Es sei aber darauf hingewiesen, dass eben Sachen wie die unverschlüsselte Passwortübertragung davon nicht abgedeckt ist. Das geht wirklich nur um die wirklichen Kommunikationsnachrichten. Das ist ein Programm, was noch gar nicht so alt ist, von Ian Goldberg und Nikita Borisov entwickelt, gibt es quasi für alle möglichen Chat-Programme, Pidgin, Gajim, Bitlebee, Trillion gibt es, glaube ich, ja, eben freie Software, Plugins, die es ermöglichen, dieses OTR zu nutzen. Und sofern das aktiviert ist, versucht das Plugin selber die Gegenstelle zu fragen, hast du das auch, können wir uns nicht vielleicht verschlüsselt unterhalten und ist das der Fall, geht das und sonst wird das eben unverschlüsselt gemacht. Man wird nur darauf hingewiesen, dass die Nachricht verschlüsselt oder unverschlüsselt ist. Lässt sich sehr schnell einrichten und ist wirklich keine große Mühe und macht die Kommunikation über solche Chats deutlich sicherer. Ja, aber da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, würde sagen, das ist das Ende und lieber noch die restlichen paar Minuten fragen, wenn es noch, die letzten zwei Minuten hoffen oder zu mich dafür nutzen, wenn es noch Fragen gäbe, die möglicherweise zu beantworten. Insofern war es das erstmal mit dem Vortrag. Danke. Also gibt es noch? Da, ja?
Wie viel größer werden so eine Nachrichten? Also die Dateimenge?
Kann ich jetzt keine Zahl? Ach so, klar. Die Frage war, um wie viel größer sind so eine verschlüsselte, respektive eine signierte Nachricht denn werden kann, wenn man das nutzt. Ich kann jetzt keine wirkliche Zahl nennen, das weiß ich nicht, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber meiner Erfahrung nach fällt das nicht wirklich ins Gewicht. Also das sind halt, ich müsste lügen, wenn ich jetzt eine Zahl nenne, aber ich habe die Nachricht nicht als sonderlich größer betrachtet, zumal die Signatur, was man jetzt, wenn man die Verschlüsselung erstmal noch separiert betrachtet, die Signatur ist einfach zu verwenden, weil die Gegenstelle nicht gezwungen ist, das Programm zu nutzen, sondern sie kann eben nur die Option nutzen, den Absender zu verifizieren und die Nachrichtenintegrität sicherzustellen. Und wenn man das macht, was ich beispielsweise standardmäßig mache, wird nur ein wirklich sehr kleiner Text angehängt, der eigentlich nicht, wie ich es gezeigt habe, die gesamte Nachricht enthält, sondern wie nur eine Art sogenannten Hashwert enthält. Das ist also wie eine Art eindeutige Nummer, die nur mit diesem Text zu generieren geht. Und der wird dann verpackt und das ist wirklich minimal, was dazu kommt. So, weitere Fragen?
Noch? Es ist ein unsicheres WLAN und Sie hatten geschrieben,
ich hatte dann WPA2 habe ich da erwähnt, ja. Eine Minute gibt es noch. Ein WLAN ist ja erstmal ein drahtloses Internetnetzwerk, was hier beispielsweise ist der Computer ja drahtlos mit dem Internet verbunden. Hier gibt es sogenannte Router Access Points, die es einem ermöglichen. Halt, das hat meistens, wenn man jetzt irgendein DSL bestellt, bekommt man eben auch so ein Gerät und hat auch ein Wohnzimmer WLAN, obwohl da gar ein Kabel liegt. Und wie diese Daten von dem Computer hier drahtlos über Funk zu eben diesem angeschlossenen, ans Internet wirklich physisch angeschlossenen Gerät übertragen werden, diese Funkstrecke kann halt ja auch verschlüsselt oder unverschlüsselt sein. Ist er unverschlüsselt, ist es eigentlich ein leichtes, da mitzulauschen. Die Daten sind ja überall da, ne? Die fliegen durch die Luft.
Und das wurde angesprochen. Also jeder kann sehen, wer da ist und sagt mir ja, du warst gestern 3 Stunden im Internet und so weiter und so fort. Und
dass gerade im öffentlichen Dienst, also Steuererklärung und so weiter, da Signaturen und so weiter verwendet werden. E-Government als
Tja.
Ist das irgendwie erkennbare Trends, dass man...
Möglich, ich kenne sie zumindest nicht. So, aber es mag sein, dass es die gibt, aber ich habe da, meiner Erfahrung nach, gibt es das da zumindest in der hier vorgestellten Form nicht. Genau, also ich arbeite zumindest auch im öffentlichen Dienst oder in einer Stelle da im Computerbereich und habe das dort schon mehrfach angesprochen und das wird meistens wegen Inkompatibilitäten der ganzen Software-Systeme, die dort verwendet werden, weil das riesige Sachen sind und irgendwie sein müssen, meistens nicht möglich sein. Das sind halt dann auch geschlossene Systeme. Sprich, es kann sich nie in Dresden eine Informatikfirma finden, die das dann einfach mal hier macht so und die Software entsprechend erweitert, sondern es muss dann irgendwie SAP oder wer auch immer sein, der dann sowas mit einbaut. Und das ist zumindest meiner Erfahrung nach, führt da im Moment keinen Weg hin, leider. Was aber begrüßenswert wäre, wenn man sicher sein könnte, eine Mail von einer Steuerbehörde zu bekommen, dass die auch wirklich von der Steuerbehörde kommt an der Stelle. Ja. Aber wie gesagt, ich kann leider nicht wirklich einen Trend erkennen. Das heißt nicht, dass es den nicht gibt, ich kenne ihn bloß nicht.
Also mein war auch der andere Weg nicht, dass jemand anders eine Steuererklärung hinschickt und irgendeinen Namen dazu schreibt
von seinem
Nachbarn.
Also gut, ja, ich meine, es gibt ja, ja, gut, ich weiß es nicht, wie, beispielsweise gibt es ja diese Elster-Software da zur Steuererklärung und die, da kann ich aber wenig zu sagen, ob die, ich gehe mal eigentlich davon aus, dass es da irgendeine Verifikation gibt, aber ich kann das nicht sprechen. Der Trend ist, glaube ich, eher da, den neuen Personalausweis zu nutzen für solche Sachen und den als Signatur zu nutzen, aber der hat nun auch eine Reihe anderer Probleme noch. Soweit dazu. Okay, dann scheint es das gewesen zu sein. Und ich klappe mal den Laptop zu.